Ja, wir haben heute Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Das ist der Sonntag, wo wir eingeladen sind, derer zu gedenken, die uns schon verlassen haben. Und wir sind eingeladen, auch über unseren eigenen Tod nachzudenken. Wie wir das in dem Psalm schon gehört haben, der vorhin vorgelesen wurde. Im Wochenpsalm lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Tatsächlich macht es uns klug, wenn wir darüber nachdenken, dass unser Leben hier auf der Erde endlich ist. Und ich möchte euch einen Text lesen, der vorgeschlagen wird in der evangelischen Kirche zum Ewigkeitssonntag. Aus Matthäus 25, das Gleichnis von den klugen und törichten oder dummen Brautjungfern. Jesus sagt, dann wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit den 10 Brautjungfern, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen mit ihren Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber erscholl der Ruf, siehe, der Bräutigam, geht ihm entgegen. Da standen die Brautjungfern alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderte ihnen, dann reicht es nicht für uns und nicht für euch. Geht lieber zu den Händlern und kauft es euch. Während sie noch unterwegs waren, um es zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Brautjungfern, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete ihnen und sprach, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. 4 Punkte dazu. Erstens, wir gehen auf eine Hochzeit zu. Eine Hochzeit ist das Ziel unseres Lebens. Eigentlich wunderschön. Und komisch, dass wir so viele Probleme mit dem Sterben haben. Denn eine Hochzeit ist ja etwas, auf was man zulebt, auf was man sich freut. Die meisten Brautleute können es kaum erwarten, bis der Tag gekommen ist. Hochzeit heißt Vereinigung, Treue, Bundesschluss, auserwählt sein von dem Erwählten oder der Erwählten. Hochzeit ist ein großes Fest, ein Freudenfest, angenommen sein. Man spricht vom Hafen der Ehe, in den jemand eingefahren ist. Bei der Hochzeit fließt Wein, da beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Und unser Leben ist wie dem Bräutigam entgegengehen, heißt es hier. Hier als Brautjungfern, an anderer Stelle ist die Gemeinde die Braut und Jesus der Bräutigam. Das ist eigentlich das Durchgängige. Wir haben am Community-Tag wieder ausführlich darüber gehört von Reinhard Rehbergs Leib- und Magenthema der Hochzeit von der Braut der Gemeinde mit Jesus, ihrem Bräutigam. In der Offenbarung 22 heißt es, der Geist und die Braut aber sagen, komm. Wer es hört, der rufe, komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, empfange das Wasser des Lebens umsonst. Und dann Vers 20, er, der dies bezeugt, spricht, ja, ich komme bald, Amen, komm Herr Jesus. Das ist übrigens dieser Abendmahlsruf, den ich meistens im Abendmahlsgebet bete. Ja, komm Herr Jesus, Maranatha ist das griechische Wort dafür. Komm Herr Jesus, das ist vor dem Abschlussgruß ganz am Ende der Bibel. In der Offenbarung 22. Hier geht es um die Wiederkunft Christi, auf die wir warten. Er wird kommen und er wird einmal eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. Er wird alles Leid beenden, alle Krankheit, alle Schmerzen, alles Elend. Er wird aus dem Himmel kommen wie ein neues Jerusalem. Golden. Diese Bilder sind alle unglaublich schön. Eine neue Schöpfung wartet auf uns. Darauf gehen wir zu. Und da es in der Ewigkeit keine Zeit mehr gibt, ist es sofort, wenn wir sterben. Heute Nacht ist ein Freund der Vineyard Aachen verstorben, der Toni Tönnissen, der Mann von der Ellen. Die Ellen ist Mitarbeiterin im Seniorenclub Backfische. Heute hat er das erleben dürfen. Das ist schwierig vorzustellen, dass es keine Zeit mehr gibt. Die Quantenphysiker haben damit am wenigsten Probleme, weil die können in diesen Sphären denken, weil wir kennen ja kein Leben ohne Zeit. Aber es wird keine Zeit mehr geben. Es wird alles gleichzeitig sein. Mir ist ein alter pensionierter Pfarrer da ein Vorbild geworden. Das war in Göttingen, urlange her, als ich studiert habe. Und meine Freundin Anita und ich sind jede Woche zu ihm gegangen, ein Jahr lang. Und er hat uns abgefragt vor unserem Examen. Und er war schon älter und er hatte schon mal eine Nahtoderfahrung gehabt und hat uns dann immer begrüßt und sagt, ich freue mich, dass ich bald bei ihm bin. Und durch diese Nahtoderfahrung hat er die Angst, also er hatte keine Angst, ich weiß nicht, ob er vorher Angst hatte, aber das hat ihn dann nochmal so beruhigt, weil das war eigentlich so schön. Als er dann zurückgeholt wurde, war es dann nicht so schön, er wäre lieber da geblieben. Und er hat sich gefreut darauf, er ist lange, lange bei ihm, denn er war eben alt. Unser Glaube hat eine Zukunft. Wir leben als Christen auf den Tag Jesu Christi zu und an diesem Tag wird es fröhlich zugehen. Von daher brauchen wir keine Angst vor dem Tod haben. Unser Leben mit Gott hört nicht auf, wenn wir sterben. Die Hochzeit fängt erst an. Wir werden ihn sehen, wie er uns jetzt schon sieht. Unser Glaube wird zum Schauen kommen und wir werden an seinem Tisch sitzen, mit ihm Abendmahl feiern. Und jedes Abendmahl ist wie ein Vorgeschmack auf dieses ewige Abendmahl mit ihm an seinem Tisch. Zweitens, wann der Tag kommen wird, wissen wir nicht. Es ist durchgängig in allem Reden Jesu über die letzte Zeit, dass wir Tag und Stunde nicht wissen. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. In manchen Gleichnissen sind die Menschen insofern nicht vorbereitet, als er zu früh kommt. Und hier ist es später als erwartet. Viele Menschen werden von ihrem Tod überrascht. Er kommt, ohne dass sie damit gerechnet hätten. Wir wissen weder Tag noch Stunde. Für viele kommt er völlig unerwartet, mitten im Leben, plötzlich. Und für andere zu spät. Sie möchten gerne sterben, weil sie krank sind, leiden, alt sind, keine Hoffnung mehr haben und das Leben eine Last ist. Eigenartigerweise hat sich unsere Haltung zum Tod sehr verändert gegenüber früheren Jahrhunderten. Wenn wir alte Gesangbuchlieder lesen, werden wir feststellen, dass es da oft heißt, Herr, bewahre uns vor einem schnellen, bösen, das heißt überraschenden Tod. Die Menschen früher wollten sich verabschieden, wollten Zeit haben, sich zu verabschieden. Und heute, viele sagen, nee, ich möchte am liebsten tot umfallen und nichts davon mitkriegen. Einfach morgens nicht mehr aufwachen oder einfach tot umfallen. Am liebsten natürlich alt und lebenssatt. Und nicht mit, weiß ich was, 50 oder 60. Ja, woran könnte es liegen? Vielleicht könnte es daran liegen, dass wir unseren Tod wirklich nur als schreckliches Ende unseres Lebens sehen und keine Hoffnung haben oder so wenig Hoffnung, oder dass wir diese Gewissheit der Auferstehung zwar in unserem Kopf haben, aber da ist es nicht eine Gewissheit. Wir wissen, es steht in der Bibel, aber das ist nicht so tief in uns verankert. So könnte es sein, dass wir es gar nicht so tief wirklich wissen. Jesus mahnt uns, in diesem Gleichnis vorbereitet zu sein zu jeder Zeit, wachsam zu sein, weil wir Zeit und Stunde nicht kennen. Drittens, es gibt bei dieser Hochzeit tatsächlich ein Nicht-Vorbereitet-Sein, ein Draußen-Stehen-Bleiben-Müssen. Es gibt kluge und törichte Brautjungfern. Erschreckend, denn eigentlich unterscheidet sie nicht viel. Alle 10 sind als Brautjungfern ausgewählt. Alle machen sich auf den Weg, alle haben Lampen, alle schlafen ein, als es spät wird. Der einzige Unterschied ist, dass die einen Ersatzöl mitgebracht haben und die anderen nicht. Und sie brauchen es, denn der Bräutigam kommt später als erwartet. Dann allerdings sehr plötzlich. Und es reicht nicht, sie können nicht noch kaufen. Es geht also ums Durchhalten, ums Wachsein. Klugheit heißt zu wissen, dass es lange dauern kann und sich darauf einstellen. Nicht träge werden. Die Lampen nicht ausgehen lassen, jederzeit abrufbar zu sein. Denn als sie dann kommen, ist es zu spät. Der Bräutigam kennt sie nicht, so heißt es. Bei diesem Vers werde ich an das Ende der Bergpredigt erinnert, wo Jesus auch ein paar Leuten sagt, dass er sie nicht kennt, obwohl sie doch in seinem Namen sogar Dämonen ausgetrieben haben und in seinem Namen Kranke geheilt haben. Matthäus 7. Es gibt also ein Ausgeschlossensein, ein draußen stehen bleiben müssen, ein Nicht-Hereinkommen. Das heißt, es ist möglich, auf der Strecke zu bleiben, nicht anzukommen, nicht gut zu enden, obwohl man mal gut angefangen hat. Es ist möglich, dass einem das Öl ausgeht, weil man nicht mehr damit rechnet, dass er kommt, weil man es nicht mehr glauben kann und weil es schon so lange dauert. Viertens, bei der Vorbereitung muss jeder für sich selbst sorgen. Die einen haben Öl, die anderen haben es nicht. Und die einen geben den anderen nicht, als sie bitten. Denn dann würde es weder für sie noch für die anderen reichen. Es gibt also etwas, was wir nur für uns selber tun können. Etwas, das uns keiner abnehmen kann. Etwas, wo keiner den anderen vertreten kann, wo jeder für sich selber sorgen muss. Ist natürlich die spannende Frage, was ist das Öl? Da wurde viel drüber geschrieben und so richtig wissen wir es nicht. Aber ich will doch wissen, für was ich sorgen muss, dass ich vorbereitet bin. Ich schließe aus dem Wort des Bräutigams, dass es um die Beziehung zu Jesus geht. Für diese Beziehung müssen wir selbst sorgen. Denn er sagt, ich kenne euch nicht. Und das sagt er in der Bergpredigt auch. Wir können diese Beziehung im Laufe unseres Lebens verlieren. Wir können uns von ihm entfernen. Wir können uns entfremden. Ja, wir können sogar in seinem Namen Werke tun und uns gleichzeitig von ihm entfremden, wenn es uns nur um die Taten geht und nicht mehr um ihn. Und diese Beziehung zu Jesus können wir nicht ausleihen, nicht verschenken, nicht vererben. Dafür muss jeder selbst sorgen. Es kann uns keiner abnehmen, kein Pastor, kein Seelsorger, kein guter Freund. Diese Beziehung muss ich selbst sorgen. Pflegen zu ihm und dranbleiben bis zum Schluss. Diese Beziehung müssen wir am Brennen halten, so wie man an einer Ehebeziehung lebenslang arbeiten muss, dass sie nicht abkühlt, dass sie gut bleibt. Dranbleiben. Was heißt es im Konkreten? Ich möchte darauf achten, dass meine Sehnsucht nach ihm am Brennen bleibt. Sie nicht erlischt. Ich möchte darauf achten, dass ich ein weiches Herz bewahre, das er formen kann. Und wenn es sich verhärtet hat, sich bereit bin, es wieder weich machen zu lassen, sprich zu vergeben, wo ich verletzt worden bin, nicht nachzutragen, mich nicht beleidigt zurückzuziehen. Es kann Menschen gegenüber sein, es kann Gott gegenüber sein. Und beides ist wichtig. Ich habe nur ein Herz. Und wenn es verhärtet ist, kann es keine Liebe mehr empfangen, weder von Menschen noch von Gott. Ich möchte darauf achten, Zeit mit ihm zu verbringen. Keine Beziehung lebt nur von den Alltagsbegegnungen. Eine Ehe braucht Qualitätszeiten. Zeiten, in denen ihr als Eheleute zu zweit zusammen seid und eure Liebe genießt. Das gilt genauso für unsere Beziehung zu Jesus. Ich möchte darauf achten, ihm die Priorität meines Lebens sein zu lassen, dass sich nichts anderes davor schiebt, was mir wichtiger ist als er. Ich möchte darauf achten, dass meine Lampe nicht schmutzig wird oder ich den Schmutz immer wieder entferne, sprich meine Schuld bekenne, die sich immer wieder ereignet, dass ich sie nicht horte, dass ich immer wieder aufräume, damit sich nicht zu viel ansammelt. Ich möchte darauf achten, dass ich versöhnt lebe mit meinen Mitmenschen und mit den Geschehnissen meines Lebens, die ich auch nicht verstehe oft. Ich möchte darauf achten, nicht zu verbittern über irgendetwas. Ich möchte darauf achten, nicht zu erstarren, nicht zu beharren auf dem, was einmal war, sondern offen zu bleiben. Viele enden nicht gut, weil sie verbittert sind, weil sie irgendwo verletzt worden sind, weil ihnen vielleicht Unrecht geschehen ist, vielleicht sogar von Christen, vielleicht im Rahmen von Gemeinde und sehr herzverhärtend. Nicht nur den Menschen gegenüber, sondern auch Gott gegenüber. Und so verrinnt das Öl. Sie haben keine Freude mehr am Gottesdienst, keine Freude mehr an der Gemeinde. Sie erleben nicht mehr, dass Gott zu ihnen spricht. Sie erleben diese Liebe Gottes nicht mehr. Und es wird alles mühsam und lästig. Wenn das bei euch so ist, dann seid ihr in Gefahr. Sucht ihn, kauft euch Öl. Jesus möchte euch einladen zur Umkehr. Wir können Öl kaufen, aber nur wir können es tun für uns selber. Keiner kann es für uns tun. Und wenn ich versuche, mein eigenes Öl abzugeben, dann habe ich selbst nichts mehr. Ich darf es nicht abgeben. Das scheint ein Widerspruch zu sein zum Gebot der Nächstenliebe. Wir sollen doch teilen. Ja, wir sollen teilen, aber man kann nicht alles teilen. Unsere Beziehung zu Jesus können wir nicht teilen. Und wir setzen sie aufs Spiel, zum Beispiel durch zu viel Arbeit, zu viel Sorgen für andere, zu viel von anderen Dingen als er. Dann haben wir nichts mehr. Es wird nicht reichen für beide. Er möchte uns alle dabei haben. Deshalb erzählt er dieses Gleichnis. Er will uns keine Angst machen, sondern einladen. Lasst uns das Öl bewahren oder neues Öl kaufen. Es ist gratis. Gnade. Es ist gratis, denn er hat den Preis bezahlt dafür. Und ich möchte euch einladen, darüber nachzudenken erstmal und dann auch zu beten, wenn ihr merkt, dass ihr nicht vorbereitet wärt, wenn Jesus heute käme. Wenn ihr euch von Jesus entfernt habt. Wenn ihr vielleicht kein Öl mehr habt oder es abgegeben habt, dass wir uns ihm neu hingeben. Oder vielleicht auch erstmals. Lasst die Folie einfach noch ein bisschen stehen und lasst uns da ein bisschen drüber nachdenken und dann möchte ich gerne beten. Jesus, und ich bitte dich jetzt zuerst für diejenigen, die hier vorne stehen, um diese Gewissheit der Ewigkeit, um diese Gewissheit im Herzen, dass du auf uns wartest. Und ich bitte dich, dass du die Angst nimmst, die Einzelne haben. Und ich möchte jetzt ein Gebet beten und bitte euch, also ich bete es in Ich-Form und bitte euch, es halblaut nachzubeten, wenn es euch entspricht, also wenn es euer Gebet ist. Ihr könnt es auch leicht verändern, dass es euch dann entspricht, aber ich glaube, es ist gut, das selber auszusprechen. Jesus, ich gebe mich dir neu hin. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich mich verhärtet habe. Wo ich meine Sehnsucht habe ausgehen lassen. Wo ich dich nicht mehr als Priorität in meinem Leben hatte. Wo ich Schuld angesammelt habe. Wo ich nicht versöhnt gelebt habe oder lebe mit meinen Mitmenschen. Oder auch mit Geschehnissen in dieser Welt oder meinem Leben. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich erstarrt bin. Und ich darf euch zusprechen, dass er euch vergibt. Er ist für euch, für uns alle, am Kreuz gestorben. Er hat unsere Schuld genommen. Sie ist am Kreuz angeheftet und sie gilt für euch. Und so sage ich euch, nehmt dieses Öl von ihm. Dieses Öl der Sehnsucht, dieses Öl der Gewissheit. Und ich bitte dich, Jesus, dass du diese Beziehung zu dir wieder lebendig machst, wo sie erstarrt ist, dass du diese neu offenen, weichen Herzen wieder neu formst und berührst und dass du diese Gewissheit gibst, deiner Gegenwart und deiner Begleitung. Danke, Jesus, dass wir bei dir Öl kaufen können und dass du den Preis schon bezahlt hast. Ehre sei dir. Amen.